Herzlich willkommen hier bei der Katechismus-Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Was ist der sakramentale Charakter? Im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche finden wir bei der Nummer 227 folgende Antwort. Der sakramentale Charakter ist ein geistliches Siegel, das durch die Sakramente der Taufe, der Firmung und der Weihe verliehen wird. Es ist Verheißung und Gewähr des göttlichen Schutzes. Durch dieses Siegel wird der Christ Christus gleichgestaltet, hat in verschiedener Weise an dessen Priestertum teil und gehört in unterschiedlichen Ständen und Aufgaben der Kirche an. Er wird also dem Gottesdienst und dem Dienst der Kirche geweiht. Weil dieses Siegel unauslöschlich ist, werden die Sakramente, die es einprägen, nur einmal im Leben empfangen. Eine nähere Ausführung zu diesem Thema gibt uns jetzt Frau Dr. Helga Böse aus Bonn, die ich jetzt ganz herzlich begrüßen darf. Grüß Gott.
Grüß Gott und grüß Gott, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass ich wieder einmal bei Ihnen sein kann und diesen Paragraphen aus dem Kompendium ein wenig auslegen darf. Wir haben da einen widerborstigen Text vor uns und das gilt nicht nur für seine Sprache, sondern auch für den Inhalt. Tatsächlich ist er nicht für jedermann geschrieben, sondern nur für die, die ihn im Licht des Glaubens lesen können und wollen. Die Katechismen waren nie ein Informationsblatt für Außenstehende. Wenn jemand nach dem Glauben fragt, sollte man ihm also nicht zuerst einen Katechismus in die Hand drücken, sondern sie wenden sich an die Taufbewerber und an die Christen, die mit ihrer Taufe den Glauben der Kirche angenommen haben und ihn nun genauer kennenlernen und in ihn hineinwachsen wollen. Anders ausgedrückt, Katechismustexte sprechen von der Wirklichkeit Gottes, die nur einem hörenden Herzen zugänglich ist. Was ist der sakramentale Charakter? Uns verblüfft schon die Frage. Und die Antwort, der sakramentale Charakter ist ein geistliches Siegel, macht uns auch nicht viel klüger. Es sei denn, wir hätten früher einmal den Katechismus auswendig gelernt und damit seine Substanz schon verinnerlicht. Das Wort Charakter stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie das mit einem Werkzeug eingegrabene, das eingeprägte. Es sagt also etwa dasselbe aus wie das Wort Siegel, das für den Abdruck eines kleinen Bildes zur Bekräftigung eines Sachverhaltes oder einer Entscheidung steht. Wir denken da zuerst an die rechtliche Beglaubigung eines Dokuments. Doch im Altertum diente eine solche Markierung vor allem der Kennzeichnung als Eigentum. Sklaven und Vieh trugen zum Beispiel das unverwechselbare Zeichen ihres Eigentümers, der sie damit für sich beanspruchte. Schon im Alten Testament steht das Siegel als Sinnbild für die Person, der es gehörte. Es drückte ihre Macht und Autorität aus und ihr Recht an dem Gegenstand, den sie so zu ihrem Eigentum erklärte. Es sind nun unter den sieben Sakramenten drei und nur drei, so lehrt es die Kirche, die uns eine solche geistliche Prägung eindrücken und uns damit kennzeichnen als das besondere Eigentum Gottes, unverlierbar und für immer. Selbstverständlich sind alle Menschen und mit ihnen die gesamte Schöpfung Eigentum ihres Schöpfers. Und doch sondert er unter ihnen Einzelne oder auch ganze Gruppen aus und bestimmt sie unmittelbar zu seinem Dienst. Das geschah zuerst mit dem Volk Israel und den Propheten, dann in einzigartiger Weise mit dem Gottmenschen Jesus Christus, der selbst davon spricht, dass der Vater, Gott, ihn besiegelt habe, und schließlich mit dem Volk des neuen Bundes, das er in der Kirche versammelt hat. So wie auf Christus selbst legt der Vater auf jeden Einzelnen, der mit der Taufe Glied am Leibe Christi wird, sein unauslöschliches Siegel: Du bist mein. Das aber verändert uns von Grund auf. Wir haben gelernt, dass die Sakramente, die wir empfangen, nicht nur äußere Zeichen oder Symbole der Gnade Gottes sind, sondern tief in unsere Existenz eingreifen. In das, was wir sind. In unser Wesen, könnte ich auch sagen. Die Gnade, auf die sie hinweisen, die Sakramente, und die sie vermitteln, wird tatsächlich in uns wirksam. Sie erschafft in uns das, was wir ersehnen und doch nicht selber machen können, nämlich, dass wir heilig und rein vor den heiligen Gott treten dürfen, gerechtfertigt ohne unser Verdienst. Selbst Menschen, die nicht an Gott glauben, möchten doch gut sein, möchten heil sein. Das ist also eine Ursehnsucht, von der, wer an Gott glaubt, sicher ist, dass Gott sie in uns hineingelegt hat, damit wir auf seine Ansprüche antworten können. Das Zeichen dieser unserer Wesensveränderung prägen uns auf verschiedenen Ebenen: Taufe, Firmung und Weihe ein. Unverlierbar und für immer, wie ich schon gesagt habe, ein unauslöschliches Siegel. Damit entsteht in uns eine neue, eine göttliche Wirklichkeit. Ein Leben mit Gott, das vorher nicht da war. Uns werden Fähigkeiten geschenkt, die wir vorher nicht hatten. Und damit werden zugleich Unterschiede zu anderen Menschen geschaffen. Unterschiede, die es vorher nicht gab. Betrachten wir am Beispiel der drei Sakramente, was damit gemeint ist. Erst die Taufe, die uns von der Erbsünde reinigt, die allen Menschen anhängt und so eine neue Beziehung zu Gott herstellt, macht uns fähig, die anderen heilbringenden Sakramente zu empfangen. Und sie unterscheidet damit das gläubige Volk von allen übrigen Menschen. Also da ist einmal die Mehrzahl der Menschen, die von der Erbsünde nicht befreit worden sind, und die Minderzahl der Getauften, die Gott durch seine Gnade von der Erbsünde befreit hat und die er damit, ja, ich kann auch sagen, gottfähig gemacht hat, die er fähig gemacht hat, die Gnaden aufzunehmen, die er uns in den übrigen Sakramenten schenken will. Und damit unterscheidet sich das gläubige Volk von allen übrigen Menschen. Die Firmung befähigt uns dann, unseren Glauben öffentlich zu bekennen und damit den Kampf für die Herrschaft des dreifaltigen Gottes aufzunehmen. Und damit unterscheidet die Firmung die gefirmten Christen von den eben erst Getauften, die sozusagen neugeborene Kinder sind. Das heißt, wir haben das wieder eine Gesamtheit, die Gesamtheit des Kirchenvolkes. Und in diesem Kirchenvolk gibt es wiederum zwei verschiedene Gruppen. Die einen, die eine Fähigkeit haben, nämlich die Fähigkeit, offensiv für Gott, für den Glauben, für die Kirche einzutreten, durch die Firmung. Und die anderen, die das noch nicht können, eben weil sie sind wie neugeborene Kinder. Die Weihe schließlich verleiht denen, die geweiht werden, das heißt den Priestern, die Fähigkeit und die Macht, die Sakramente zu setzen und zu spenden. Und sie schafft einen Unterschied zwischen den geweihten Amtsträgern und der Gemeinde der Gläubigen, in deren Dienst sie stehen. Es geht also hier nicht um Über- oder Unterordnung, sondern es geht um Unterscheidung und die Möglichkeiten, die unterschiedlichen Möglichkeiten für Gott und für die Kirche einzutreten. Die Priester können das im Unterschied zu den übrigen Gläubigen, indem sie die Sakramente setzen und spenden. Sie stehen aber, obwohl sie sich von den Gläubigen unterscheiden, in deren Dienst. Diese präzise Beschreibung stammt aus dem Katechismus Romanus, dem römischen Katechismus, der im Anschluss an das Konzil von Trient von den Päpsten Pius V. und Clemens XIII. Herausgegeben wurde. Er war für den Gebrauch der Pfarrer bestimmt als Grundlage für die Unterweisung der Gläubigen. Dass die Christen sich in geradezu unerhörter Weise von der übrigen Menschheit unterscheiden, auch von den Angehörigen anderer Religionen, nicht etwa aufgrund ihrer Verdienste oder weil sie es gern möchten, sondern allein durch die Entscheidung und Wahl Gottes, das darf in unserer Zeit der angeblichen Gleichheit aller Menschen kaum noch laut gesagt werden. Ebenso wenig darf gesagt werden, dass aus der Gemeinschaft der Gläubigen noch einmal der Amtspriester durch das unauslöschliche Siegel der Weihe auf einzigartige Weise ausgesondert ist. Kein anderer Getaufter kann ihn in seinem Dienst vor Gott und für die Gemeinde der Gläubigen ersetzen. Es handelt sich dabei um eine Verfügung Gottes, an der wir nicht vorbeikommen, auch wenn vielleicht unser eigenes Empfinden, das naturgemäß von den Ansichten der Umwelt beeinflusst ist, sich dagegen sträuben mag. Wir müssen uns entscheiden, ob wir in Liebe und Ehrfurcht über das Handeln Gottes nachsinnen wollen oder ob wir uns innerlich abwenden und gar nicht weiter hinschauen möchten, um unseren eigenen Vorstellungen zu folgen und unsere Maßstäbe zur Geltung zu bringen. Wer bereit ist, sich selber mit den Augen Gottes zu sehen, in seiner ganzen Armut und Lächerlichkeit, in der eigenen Hilflosigkeit auch, der wird die Tatsache, dass der große, der heilige Gott ihn dennoch erwählt hat, mit überströmender Freude und Dankbarkeit wahrnehmen. Denn es ist ja das Unmögliche geschehen, dass die Taufe ihm mitten in seiner Armseligkeit ein neues, ein göttliches und ewiges Dasein geschenkt hat. Denn die Taufe ist das Siegel des ewigen Lebens, wie es der Kirchenvater Irenäus ausdrückt. Gott hat den Getauften in Christus zu seinem eigenen Kind gemacht und ihm zugleich viele Brüder und Schwestern gegeben, alle von der einen Mutter, der Kirche, geboren. Wie sollte der Neugeschaffene sich da nicht von anderen Menschen unterscheiden? Aber wie sollte er sich nicht auch danach sehnen, sie alle, die ja wie er Geschöpfe Gottes sind, herbeizuholen und an diesem Glück teilhaben zu lassen, sie getauft zu sehen und fähig wie er in den Sakramenten die heiligen Gnadengaben Gottes zu empfangen. So schließt die neue Geburt aus dem Geiste von Anfang an die Sendung an die anderen und für die anderen ein. Eine Sendung, die ihre Kraft aus der Liebe empfängt und für die der Gläubige in der Firmung noch einmal besonders ausgerüstet wird. Und wenn er mit den Augen des Glaubens die Kostbarkeit der Sakramente erkannt hat, wie sehr möchte er sie dann geehrt und behütet wissen? Da scheint es ihm ganz selbstverständlich, dass Gott sie den Händen geweihter Männer anvertraut hat, die für diesen Dienst bestimmt und geformt sind. Dass Gott selbst diese Männer auswählt und sie für diesen Auftrag noch einmal mit seinem unauslöschlichen Zeichen besiegelt, damit sie Christus gleich werden und in seiner Vollmacht handeln können. Nur taufen darf im Notfall jeder Mensch, der in derselben Absicht wie die Kirche den Kopf des Täuflings mit Wasser übergießt und die Taufformel spricht. Auf diese Weise haben Christengemeinden, zu denen kein Priester kommen konnte, die also auf alle anderen Sakramente verzichten mussten, Jahrzehnte überlebt.
Was ist der sakramentale Charakter? Darum geht es heute in der Katechismus-Sendung mit Frau Dr. Helga Böse aus Bonn.
Ja, liebe Zuhörer, ich denke, aus dem bisher Gesagten erhebt sich bereits deutlich sichtbar der hierarchisch gegliederte Bau der Kirche, gebildet aus den lebendigen Steinen der Gläubigen. Doch er steht nicht da als Selbstzweck, um den Bedürfnissen derer zu genügen, die ihm angehören. Er ist vielmehr ein Instrument Gottes für die Rettung aller Menschen und für die endgültige Heiligung der Schöpfung. Kehren wir zurück zu der nüchternen Sprache des Katechismus. Ich zitiere noch einmal aus dem Artikel 227 des Kompendiums. Durch dieses Siegel wird der Christ Christus gleichgestaltet, hat in verschiedener Weise an dessen Priestertum teil und gehört in unterschiedlichen Ständen und Aufgaben der Kirche an. Ende des Zitats. Es geht also um dreierlei. Der Träger des Siegels wird umgeformt in ein Abbild Jesu Christi. Zweitens, er hat an dessen Priestertum teil. Und drittens, er wird in die von Gott gesetzte Struktur der Kirche eingefügt und für die Arbeit in den Aufgabenbereichen bestimmt, die dieser Struktur entsprechen. Was heißt das im Einzelnen und was heißt es für jeden von uns? Wer durch die Taufe in die Kirche aufgenommen wird, der ist ganz konkret in den geheimnisvollen, den mystischen Leib Christi eingegliedert und hat damit an seinem Leben teil. Was was Jesus auf Erden getan hat, nämlich Kranke zu heilen und Sünden zu vergeben, sowie für die Gültigkeit der Ehe einzutreten, Menschen in seine Nachfolge zu rufen und sich schließlich für ihre Erlösung aus der Gottferne zu opfern. Das setzt er fort in den Sakramenten der Kirche, für deren heilende Wirkung alle Christen durch ihre Lebensweise Zeugen sein sollten. Dazu gehört auch das Priestertum Jesu Christi, der sich am Kreuz stellvertretend für uns alle dem Vater als erlösendes Opfer dargebracht hat. Nach uralter religiöser Tradition ist allein der Priester befugt, Opfer und Gebete für andere und für sich selber vor Gott zu bringen. Diese priesterliche Aufgabe hat Jesus beim letzten Abendmahl den Aposteln übertragen. Die haben sie weitergegeben an Männer, die sie als von Gott gewählt erkannt hatten. Sie legten ihnen die Hände auf und riefen den Heiligen Geist auf sie herab. Diese Tradition hat die Kirche in der Weihe, der Besiegelung der Bischöfe und Priester ausgeformt und treu bewahrt. Die Priester haben zuerst und vor allem den Auftrag, das Opfer, das uns Gott mit dem Tod des einen wahrhaften Priesters, Jesus Christus, geschenkt hat, durch alle Zeiten hindurch immer neu dem Vater darzubringen, damit es in der Geschichte für alle sichtbar gegenwärtig bleibt. Denn die Schuld, die die Menschen aufhäufen, nimmt kein Ende. Sie alle aber sollen von der unerschöpflichen Barmherzigkeit Gottes wissen. Alle sollen den Ort erkennen, an dem sie ihr begegnen und Heilung finden können. In der Person des Priesters, der auch für sie das Opfer Christi darbringt, wird die Gnade Gottes greifbar. In ihm und durch ihn handelt Christus, auch wenn er im Bußsakrament den Getauften, die gestrauchelt sind, wieder aufhilft und sie erneut in den Stand der Gnade versetzt, ohne den sie ihre Aufgabe als Christen nicht zu erfüllen vermögen. Denn an dem heiligen Messopfer, das zugleich Anbetung des einen ewigen und allmächtigen Gottes ist, nehmen nach dem Glauben der katholischen Kirche alle ihre Glieder aktiv teil. Sie sind durch das Siegel der Taufe befähigt und verpflichtet, in der Liturgie mit dem Priester zusammen das Opfer Jesu Christi darzubringen. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle, bittet der Zelebrant in der Heiligen Messe. Und damit ist mehr gemeint als das, was in der Gabenprozession zum Altar gebracht wird oder was wir in den Klingelbeutel stecken. Ihre eigene Hingabe vereinen die Gläubigen mit der Hingabe Christi. Und so beten sie gemeinsam mit ihm den Vater im Heiligen Geist an. Damit vollziehen sie das allgemeine Priestertum, das ihnen aufgetragen ist. Damit vollziehen sie ihren Teil des Priestertums. Denn sie opfern und beten nicht nur für sich und für die Kirche, sondern stellvertretend für die gesamte Menschheit und ihre Erlösung. Uns ist damit etwas von der Last des Kreuzes auferlegt, das Christus getragen hat und das die Kirche weiter durch die Welt trägt. Daher lädt sie uns nicht nur ein, an der Sonntagsmesse teilzunehmen, wie es heute so oft und so gern heißt, sondern sie verpflichtet uns dazu. Denn wir haben unsere priesterliche Aufgabe wahrzunehmen. Nicht nur um unsere Stärkung geht es und schon gar nicht um unser Wohlbefinden. Was bringt mir die Messe, hört man heute manchmal. Es geht auch nicht um unser Heil allein, sondern um das Heil der ganzen Welt. Der Größe und dem ungeheuren Ernst dieser Aufgabe entsprechen die Mittel, die Gott zu unserer Unterstützung eingesetzt hat. Da ist einmal die Gemeinschaft der Gläubigen, die uns stützt. Da sind die Sakramente, die uns reinigen und stärken, damit wir nach seinen Geboten leben können. Denn nur so werden wir für andere Menschen zu einem Signal dafür, dass die Ursehnsucht ihres Herzens nach unendlicher Liebe kein leerer Traum ist, dass es diesen Ort der Liebe tatsächlich gibt. Nur so werden wir zum Zeichen für die Wahrheit der göttlichen Barmherzigkeit und für ein jetzt schon lebendiges, ewiges Leben. Das ewige Leben beginnt hier und jetzt und nicht erst nach unserem Tod. Ob der Gnadenreichtum, der uns geschenkt ist, sich entfalten kann, liegt allein an der Entschiedenheit, mit der wir uns Gott zuwenden. Das Zweite Vatikanische Konzil hat uns nachdrücklich an das allgemeine Priestertum der Gläubigen erinnert. Und gleichzeitig hat in unserer alltäglichen Wirklichkeit die liturgische Kultur schmerzhafte Einbrüche erlitten. Wir machen kaum noch die Erfahrung, welche Selbstvergessenheit eine heilige Messe in uns, in unserem Innern auslösen kann. Und wir wissen nicht mehr, welche Wirkung die einmütig ehrfürchtige äußere Haltung der Gläubigen auf Außenstehende haben kann. Wer hinzutritt, der sollte spüren, hier ist wahrhaftig Gott. Ich selber bin Konvertitin und erinnere mich noch gut an die ersten Messen, die ich ja, ich würde sagen, gesehen habe. Und wie es mich beeindruckt hat damals, dass ja einfach die Tatsache, dass alle Gläubigen in jedem Augenblick wussten, wie sie sich zu benehmen hatten. Das war einer Protestantin gar nicht so klar. Und was es bedeutete, als die ganze Gemeinde in bestimmten Augenblicken wie dahingemäht in die Knie ging. Doch selbst wenn wir in unserer Schwäche den Weg ganz verlassen, das geistige Siegel bleibt uns eingeprägt. Ich zitiere: Es wird durch keine Sünde ausgelöscht, selbst wenn die Sünde die Taufe daran hindert, Früchte des Heils zu tragen. So steht es im Katechismus der katholischen Kirche. Durch die Taufe wird der Christ ein für allemal in die Kirche hineingeboren. Er wird ihr auch dann noch angehören, wenn er alle Pflichten abwirft und austritt. Das unauslöschliche Siegel bleibt. Ich zitiere: Als Empfänglichkeit bleibt es für die Gnade, als Verheißung und Gewähr des göttlichen Schutzes und als Berufung zum Gottesdienst und zum Dienst der Kirche. Ende des Zitats. Auch ein gültig geweihter Priester kann wohl seiner Ämter enthoben werden. Es kann ihm verboten werden, die Sakramente zu feiern, aber er kann nicht wieder Laie im eigentlichen Sinn werden, obwohl es nach dem Konzil manchmal so schien. Die Berufung und Sendung, die er am Tag der Weihe erhalten hat, prägen ihn für immer. Gott zwingt niemandem seinen Willen auf, aber er hält uns in Treue fest, selbst wenn wir uns von ihm abwenden. Der Christ ist für den Tag der Erlösung mit dem Heiligen Geist Gottes besiegelt, schrieb der Apostel Paulus an die Epheser. Das heißt, er ist vor dem letzten Zugriff des Bösen und vor dem Absturz in das Nichts geschützt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Das war Frau Dr. Helga Böse. Sie ist der Frage nachgegangen, was ist der sakramentale Charakter? Den Text finden Sie im Kompendium auf der Seite 227. Wenn Sie diese Katechese nochmal hören oder verschenken möchten, haben Sie die Möglichkeit, einen Mitschnitt bei unserem CD-Dienst zu bestellen unter folgender Telefonnummer 08328 921 120. Oder es steht Ihnen unser Podcast-Angebot auf unserer Homepage www.horeb.org zur Verfügung. Einen herzlichen Dank an Frau Dr. Böse und an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei waren.